Guten Morgen miteinander. Wir haben eigentlich jetzt in diesem Lobpreis bereits das gehört und gesungen, was das Fazit von meiner Predigt ist. Nämlich, Gott ist unsere oberste Autorität und unsere Aufgabe ist, sie Willen zu suchen, sie Willen zu finden und sie Willen zu tun. Ich möchte aber vorne anfangen. Liebe Gemeinde, ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr einen berührenden Roman gelesen, von welchem ich kurz erzählen möchte. Es handelt sich dabei um Stay Away from Gretchen von Susanne Abel. Hauptperson ist Greta, eine alte, an einer Demenz leidende Frau, die als Kind am Ende des Zweiten Weltkriegs vor den Russen aus Ostpreußen fliehen musste. Dann mit ihrer Familie unter schwierigsten Umständen in Heidelberg lebte und dort einen afroamerikanischen Soldaten kennenlernte. Dies war damals seitens der Deutschen wie auch der Amerikaner eine unmögliche Liebe. Die beiden zeugten eine Tochter, die der Mutter im Alter von 3 Jahren weggenommen und zur Adoption nach Amerika gebracht wurde. Über diese Traumata ist Greta, die Mutter, nie hinweggekommen. Die zweite Hauptperson ist der später geborene Sohn Tom, ein bekannter Journalist, dem jahrzehntelang die ganze Familiengeschichte verschwiegen worden war. Tom war unfähig, eine stabile Beziehung einzugehen, weil er von den Traumata seiner Eltern und Großeltern zutiefst geprägt war. Ich selbst bin auch in eine Familie hineingeboren, die mein Leben stark geprägt hat. Ich habe viel Gutes erleben dürfen. Liebe von meinen Eltern, eine wertvolle und entspannte Beziehung zu meiner Schwester. Es gab aber auch Schwieriges. Meine Großmutter war Alkoholikerin. Ich habe dies erst als Erwachsener erfahren. Vorher war dies von unserer Familie verschwiegen worden. Meine Mutter hatte eine Angsterkrankung. Ich selbst habe ganz intuitiv meine Strategien gefunden, welche mir halfen, meinen eigenen Weg zu gehen. Jedoch hat dies wiederum die ersten Jahre meiner Ehe und später meine Rolle als Vater geprägt. Bei Familienkonflikten habe ich es oft vorgezogen, mich zurückzuziehen und die Lösung meiner Frau zu überlassen. Weshalb erzähle ich euch das? Wir haben uns ja für dieses Jahr vorgenommen, immer wieder darüber nachzudenken, was es heißt, Glied eines größeren Leibes zu sein. In diesem Zusammenhang braucht die Bibel sehr häufig das Bild der Familie. Es wird die väterliche und die mütterliche Seite Gottes beschrieben und Jesus als unser Bruder. Die bekannteste Geschichte ist wohl diejenige der beiden verlorenen Söhne im Lukas-Evangelium. Auch in der Psychologie sind Familienstrukturen ein zentrales Thema. Als junger Erwachsener war ich fasziniert von einem Buch mit Titel »Das Drama des begabten Kindes«, das die Rollen der ältesten Kinder im Vergleich zu den jüngeren beschrieb und behauptete, dass die Ältesten sich am stärksten den Erwartungen der Eltern anpassen müssten, während dies dem Jüngeren mehr Freiheit geben würde, um aus dem Familienrahmen auszubrechen. Die Familienkonstellation scheint also das zu sein, was unser Leben ganz besonders prägt, sozusagen etwas vom Wichtigsten in unserem Leben. Wir wollen uns im heutigen Gottesdienst damit beschäftigen, was Jesus zu Familie zu sagen hat. Und hören nun den Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 31 bis 35. Christina wird uns diesen Text lesen.
Da kommen seine Mutter und seine Geschwister, und sie blieben draußen stehen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Das Volk saß um Jesus herum, und sie sagten zu ihm: Schau, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und suchen dich. Und er entgegnet ihnen: Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Geschwister? Und er schaut die im Kreis um ihn sitzen, einen nach dem anderen an und spricht: Das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder und Schwestern. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter.
Auf den ersten Blick empfinde ich die Worte von Jesus als äußerst provokativ. Wer ist meine Mutter? Wer meine Geschwister? Nein, nicht die, welche draußen auf mich warten, sondern ihr, die ihr hier drinnen mit mir seid. Stellt euch vor, ihr seid hier im Gottesdienst, da kommt ein dringendes WhatsApp, eure Eltern rufen euch wegen eines Notfalls. Ihr schreibt zurück: Nein, ihr seid nicht meine Eltern. Meine Familie, das sind die Leute hier, welche mit mir zusammen am Gottesdienst teilnehmen. Dies wäre äußerst verletzend, nicht wahr? Eine solche Reaktion wäre vielleicht denkbar in der Pubertät, der Lebensphase, in der das Ablösen von zu Hause und das Dazugehören zu einer Peer Group wichtig ist. Als Jesus diese Worte aussprach, hatte er die Pubertät längst hinter sich. Er war ein gestandener Mann. Es scheint ihm hier um etwas anderes zu gehen. Nicht primär um Abgrenzung von der Familie. Beim Lesen des Markus-Evangeliums fällt auf, dass die Geburtsgeschichten von Jesus völlig fehlen. Keine Verkündigung, kein Gang nach Bethlehem, keine Hirten, keine Weisen, keine Flucht nach Ägypten. Es steht lediglich knapp geschrieben: Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Auf diese kurze Einleitung folgen unmittelbar das Auftreten des Johannes, die Taufe und die Versuchung von Jesus. Es folgen seine Aufrufe zur Umkehr und die ersten Heilungswunder. Für den Evangelisten Markus hat somit absolute Priorität: Jesus ist Gottes Sohn. Hier ist göttliche Autorität am Werk. Bereits im zweiten Kapitel wird diese Autorität hinterfragt. Kann Jesus Sünden vergeben? Dies ist doch Gotteslästerung. Wenig später, im dritten Kapitel, eskaliert dies in der Behauptung der Schriftgelehrten, Jesus treibe die Dämonen mit Hilfe des Fürsten der Dämonen aus. Er sei vom Beelzebul, vom Teufel besessen. Und hier kommt auch erstmals seine leibliche Familie ins Spiel. Ich lese aus der Zürcher Übersetzung Markus 3, die Verse 20 bis 21. Und er geht in ein Haus. Und wieder strömt das Volk zusammen, und sie kamen nicht einmal dazu, etwas zu essen. Und als seine Verwandten dies davon hörten, machten sie sich auf, um sich seiner zu bemächtigen. Denn sie sagten: Er ist voll von Sinnen. Es geht hier ebenfalls um die Frage, wer die oberste Autorität für Jesus ist. Die Sicht der Familie ist doch sehr verständlich. Jesus bricht aus dem gewohnten Familienkontext aus. Seine Bestimmung wäre als ältester Sohn, den Schreinerbetrieb des Vaters und nach dessen Tod die Führung des Familienclans zu übernehmen. In diese Regeln soll sich Jesus gefälligst einordnen. Es geht also im ganzen Kapitel 3 um die Frage, welches ist die oberste Autorität? Die menschliche? Das würde heißen Einordnung in die Familienbande. Die Autorität des Beelzebul, des Fürsten der Dämonen, wie dies die Schriftgelehrten suggerieren? Jesus verurteilt diese Haltung scharf als Lästerung gegen den Heiligen Geist. Oder schließlich die Autorität Gottes. Unter diese stellt sich Jesus. Seine Schlussfolgerung lautet im letzten Vers des Kapitels: Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Mit diesen Informationen im Hinterkopf wollen wir den heutigen Predigttext nochmals hören. Christina.
Da kommen seine Mutter und seine Geschwister, und sie blieben draußen stehen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um Jesus herum, und sie sagten zu ihm: Schau, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und suchen dich. Und er entgegnet ihnen: Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Geschwister? Und er schaut die im Kreis um ihn sitzen, einen nach dem anderen an und spricht: Das hier ist meine Mutter. Und das sind meine Brüder und Schwestern. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter.
Liebe Gemeinde, es fällt auf, dass eine Distanz zwischen der Familie und Jesus besteht. Die Mutter und die Geschwister bleiben draußen, während Jesus einer großen Schar von Menschen das Evangelium verkündet. Es scheint, dass sie den Auftrag von Jesus nicht oder noch nicht verstanden haben und sich auch nicht darauf einlassen wollen. Man könnte fast sagen, es ist nicht Jesus, der provoziert, sondern seine Angehörigen, welche nicht bereit sind, ihre vorgefassten Meinungen aufzugeben und ihre Traditionen zu verlassen. Ich bin überzeugt, dass diese Situation für Jesus sehr schmerzhaft war. Aber nun nimmt er die Gelegenheit wahr, um ein ganz neues Bild von Familie zu zeichnen. Er schaut die Menschen, die um ihn sitzen, einen nach dem anderen an. Du, Elian, bist meine Mutter. Du, Michael, mein Bruder. Du, Lea, meine Schwester. Wir alle, die wir hier sitzen, sind eine Familie. Da wir den Willen Gottes tun wollen und Gott als oberste Autorität anerkennen. Es ist doch ungeheuer tröstlich, nicht die Familienprägungen, welche ich zu Beginn meiner Predigt beschrieben habe und die wir alle ein Leben lang mitschleppen, sind ausschlaggebend, sind das Wichtigste. Nein, wir gehören zu einer großen, weltweiten Familie, mit einem liebenden, barmherzigen Gott, der unser Haupt, unsere oberste Autorität ist. Unsere Lebenserfahrungen in der Familie können uns helfen, eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott zu finden. Sie helfen uns mit unseren Begabungen in unsere größere Familie, die Gemeinde, den Leib Christi, einzubringen. Es kann aber auch das Gegenteil der Fall sein. Erfahrungen oder Prägungen können zerstörerisch wirken. Sie können die Fähigkeiten, Beziehungen, sei es zu anderen Menschen, aber auch zu Gott aufzubauen, stark erschweren. Wir schaffen es nicht selbst, diese Prägungen zu überwinden. Darin sind wir darauf angewiesen, dass Gott auf unsere Gebete antwortet, dass sein Geist in uns wirkt. So stellen wir uns unter die Autorität Gottes. Jesus hat das eindrücklich vorgelebt. Er hat sich immer wieder zurückgezogen und im Gebet den Austausch mit seinem Vater, mit Gott gesucht. In einem letzten Teil meiner Predigt möchte ich zusammen mit euch über die Rolle der Gemeinde als Familie nachdenken. Für den Leib Christi, für die Gemeinde, gilt dasselbe, was ich vorher zur leiblichen Familie erörtert habe. Als Gemeinde wollen und sollen wir einander prägen. Wir wollen uns gegenseitig helfen, unseren Glauben weiterzuentwickeln. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 26, schreibt Paulus: Leidet ein Glied, so leiden alle Glieder mit. Und wird ein Glied gewürdigt, so freuen sich alle Glieder mit. Hier geht es um Prägung, um gegenseitiges Unterstützen, um das Mittragen anderer Gemeindeglieder, um Vergebung. Es geht aber niemals um die Frage, wer die Autorität hat. Nicht der Pfarrer und auch nicht die Gemeindeleitung haben oberste Autorität. Nein, Christus ist unser Haupt. Die Rolle der obersten Autorität steht allein Gott zu. Gerade dies wurde in der Kirchengeschichte bis in die heutige Zeit vielfach missverstanden, was zu unzähligen Auswüchsen führte, wie wir sie aus den Medien bestens kennen. Ich erinnere lediglich an die Geschehnisse um die freikirchliche Schule im Zürcher Oberland und an die Skandale wegen sexuellen Übergriffen. In beiden Beispielen wurde Macht, Autorität schwer missbraucht. Ich möchte euch aber nicht mit deprimierendem Negativen in den Sonntag entlassen, sondern mit einer ermutigenden Geschichte. Wer von euch hat schon von Friedrich Spee gehört? Friedrich Spee hat vor 400 Jahren zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges gelebt und hat eines der eindrücklichsten und schönsten Adventslieder geschrieben. O Heiland, reiß die Himmel auf. Leider singen wir dieses Lied in unserer Gemeinde nie. Ich vermute, dass wir die Konfrontation mit den traurigen, schmerzvollen Seiten unserer Welt in der Adventszeit lieber verdrängen und uns auf die Vorfreude auf Weihnachten konzentrieren wollen. Ich lese euch einmal zwei Strophen vor. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? Ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Für unsere Partnergemeinde in Odessa ist dieser Text topaktuell. Aber auch wir leben in einer Welt mit vielen Nöten, Unsicherheiten, Ungerechtigkeiten. Auch wir können uns manchmal wie in einem Jammertal fühlen. Das 17. Jahrhundert war geprägt durch einen fürchterlichen Krieg in Europa, dem in Mitteleuropa etwa ein Drittel der Bevölkerung zum Opfer fielen. Es war auch eine Zeit, während welcher im Namen der Kirche unschuldige Frauen als Hexen gefoltert und verbrannt wurden. Friedrich Spee war mit 19 Jahren gegen den Willen seiner Eltern in den Jesuitenorden eingetreten. Er studierte Theologie und Philosophie und wurde 1629 als Professor für Theologie an die Universität Paderborn berufen. Es wird berichtet, dass er dort Frauen, welche der Hexerei beschuldigt und hingerichtet wurden, seelsorgerlich begleitet habe. Er erlebte offenbar mit, wie diese Frauen mittels Folter zu falschen Schuldgeständnissen gezwungen wurden. Hexenverfolgungen wurden zwar primär von weltlichen Institutionen angestrengt, die Kirchen nahmen diese jedoch oft kritiklos hin oder förderten teilweise diese Prozesse sogar. Friedrich Spee wagte es nun, diese Hexenverfolgungen öffentlich als Verbrechen zu brandmarken. Er publizierte mit Cautio Criminalis, zu Deutsch Vorsicht vor Verbrechen, ein Büchlein, in welchem er den Sinn von Folter hinterfragte und Hexenverbrennungen ablehnte. Diese Schrift hat wesentlich dazu beigetragen, dass Hexenverfolgungen im Laufe der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts allmählich aufhörten. Für ihn bedeutete dies jedoch, dass er nach nur 2 Jahren seines Amtes als Professor enthoben und etwas später als Gefängnisseelsorger nach Trier versetzt wurde. Für mich ist das ein eindrückliches Beispiel dafür, wie das Wort Jesu umgesetzt wird innerhalb der christlichen Familie. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Ich möchte in Anlehnung an die Worte von Paulus im Kolosserbrief Kapitel 3 beten. Vater im Himmel, barmherziger Gott, ich bitte dich um deine Hilfe, um deinen Geist. Riss den Himmel auf und lass die Licht in unseren Alltag hineinleuchten. Wir wollen die Wille tun und bleiben doch unsicher und ringen ein Leben lang ums Rechte, ums Gute. Hilf, dass wir wach sind zum Unrecht benennen und abwehren. Unser Leben ist nicht nur durch Freude geprägt, sondern auch durch Krankheit, Schmerz, Versagen, Trauer, Verlust. Hilf uns, einander hier drin in Liebe zu tragen. Wie du vergeben hast, wollen auch wir einander vergeben. Hilf, dass die Liebe in uns wachsen kann. Der Friede von Christus möge in unseren Herzen regieren. Zu diesem Frieden sind wir als Glieder von deinem Leib berufen. Dafür wollen wir dankbar sein. Amen.